Ja, ein ziemlich ungewöhnlicher Text, den Robert da gerade vorgelesen hat. Und man fragt sich, okay, was hat so ein Text in der Bibel zu tun? Und vielleicht fragt ihr euch, okay, worüber kann man darüber überhaupt predigen? Über so komische Geschichten in der Bibel. Und ich möchte euch einladen, einmal zum Gebet nochmal aufzustehen, damit wir Gott bitten können, dass er unsere Herzen öffnet, wir verstehen, was er uns durch diesen Text heute sagen will. Vater im Himmel, wir glauben von ganzem Herzen, dass alles, was du in der Bibel schreibst, Herr, dafür da ist, dass wir, dass du uns lehrst, dass du uns zurechtweist, dass du uns den Weg weist. Und so beten wir, Herr, öffne du unsere Herzen, damit wir diesen Text verstehen und heute verändert hier rausgehen können. Amen. Wer von euch kennt den Film Titanic von James Cameron? Okay. So ein paar Leute, ja, sogar viele ältere Leute melden sich. Ich muss leider gestehen, ich habe ihn nie gesehen. Ich habe mir früher immer gesagt, wenn ich den Film sehen muss, dann wird das nur sein, weil meine Frau, zukünftige Frau, mich dazu zwingen wird. Das Gute, Sophia steht nicht so auf Liebesgeschichten, deswegen ist mir der Film erspart geblieben. Aber obwohl ich den Film nicht geguckt habe, weiß sie natürlich auch, worum es in dem Film geht. Also es ist eine wunderschöne Romanze. Zwei Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten verlieben sich ineinander. Und ja, kennt diese romantische Szene nicht? Rose, die steht an der Reling, breitet ihre Hände aus. Er steht hinter ihr und sagt, oh, ich kann fliegen. Und das ist einfach so eine unvergessliche Szene, wo ich glaube, einigen schon so eine Träne runtergelaufen ist. Auf jeden Fall nimmt dieser Film dann aber eine große Wendung und er wird zu einem Drama. Jack stirbt. Und der Film hat so wunderschön angefangen und hat eigentlich so ein trauriges Ende. Und genau das werden wir auch im Buch der Richter bemerken. Wir werden merken, dass die ersten Richter, die wir im Buch der Richter kennenlernen, dass sie eigentlich ganz in Ordnung waren. Sie haben echt gute Dinge geleistet. Das sind halt Othniel, Ehud und Shamgar, von denen Robert gerade vorgelesen hat. Die Richter machen einen guten Anfang. Aber mit der Predigtserie, und ich habe mir ja vorgenommen, durch Richter durchzupredigen und nach jeden einzelnen Richter durchzugehen, den wir finden, werden wir merken, das wird immer schlimmer und schlechter. Und so dürfen wir uns heute nochmal daran erfreuen, an drei Menschen, die sich von Gott gebrauchen ließen und ja, einfach Vorbilder eigentlich sind, wie ein guter Richter eigentlich sein sollte. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber wenn ihr den Text vorher nicht gelesen hättet oder wenn Robert den nicht gelesen hättet, bin ich mir nicht sicher, wer von euch alles überhaupt gewusst hätte, wer Othniel, Ehud und Shamgar sind. Das sind Namen, die nicht oft fallen. Ich habe sie auch erst kennengelernt, als ich schon etwas älter wurde, weil in der Kinderstunde hört man solche Geschichten, was ich auch ganz verstehen kann. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, solche Geschichten noch nicht zu hören. Aber das wollen wir uns heute anschauen. Und da die letzte Predigt über Richter, die Einführung schon echt lange her ist, einfach nochmal kurz eine Auffrischung, was wir überhaupt besprochen haben oder was wir gesehen haben. Und zwar wollen wir uns den Kontext einfach nur kurz anschauen, wo spielt Richter? Also, Israel ist in der Sklaverei in Ägypten. Dann kommt Mose und Gott benutzt Mose, gebraucht Mose, um Israel aus dieser Sklaverei rauszuholen. So, Israel macht ein bisschen Blödsinn und ein bisschen ist gut. Gott verbietet ihnen, in das verheißene Land einzuziehen, weil sie einfach komplett ungehorsam sind. Und sie müssen 40 Jahre in der Wüste rumwandern, bis die ganze Generation, die Gott ungehorsam war, gestorben ist. Danach, selbst Mose darf nicht mit rein in das verheißene Land und Gott erweckt Josua, einen neuen Leiter. Und dieser Leiter darf Israel in das verheißene Land führen. Und da sehen wir auf dieser Folie ein paar Krieger und sie ziehen in dieses Land ein Und weil sie Gott gehorsam sind und wenn sie Gott gehorsam waren, haben sie Erfolg. Und es klappt, was sie sich vorgenommen haben und alles passt. Und das Buch Josua ist ein großer Triumphzug des Volkes Israel, die durch Gottes Kraft Großes erreichen und Völker schlagen, die eigentlich so viel stärker waren als sie selbst. Und dann, nach dieser glorreichen Zeit Israels, kommt die Zeit der Richter. Und die Zeit der Richter ist wieder eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil das Volk Israel wendet sich immer wieder von Gott ab und dient anderen Göttern. Und nach der Richterzeit ist die Zeit der Königin Israel. Und ich finde das so interessant, dass nach so einer glorreichen Zeit, wo sie gemerkt haben, hey, wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir das tun, was Gott will, dann schenkt er uns den Sieg. Und wenn wir nicht das tun, dann tritt Gott quasi ein Stück zurück und sagt, versucht das mal mit eurer Kraft und dann verlieren wir, dann haben wir keine Chance. Und trotzdem lernen sie irgendwie nichts draus. Und genau in dieser Zeit leben Othniel, Ehud und Shamgar. Und so lesen wir im Vers 7 und Vers 12 erstmal von Othniel lesen wir: Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascheren. Und bei Ehud lesen wir: Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Israel wendet sich also von ihrem Gott ab, der ihnen alles gegeben hatte, der alles getan hatte, was er versprochen hatte, und taten Dinge, die ihm nicht gefielen. Und stattdessen, statt bei ihrem Gott zu bleiben, denken die sich, vielleicht sollten wir ja mal andere Götter anbeten, und wenden sich um und dienen anderen Göttern oder auch Götzen genannt. Und das anscheinend, weil sie sich irgendwie ja mehr Segen versprachen, einen Vorteil davon versprachen, wenn sie auch diese Götter anbeten würden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur so, wieso? Wieso handelt Israel so? Die haben doch alles, die haben mehr, als sie brauchen. Sie haben fruchtbares Land, sie haben einen gütigen, gnädigen und mächtigen Gott. Was brauchen sie noch mehr? Was brauchen sie noch mehr? Und wir wissen nicht genau, woran das jetzt lag, warum sie sich jetzt anderen Götzen zuwandten, aber sie mussten sich einfach irgendeinen Vorteil davon versprochen haben, weil anders hätten sie sich ja nicht abgewandt. Aber was wir uns fragen müssen, ist, sind wir, bist du oder bin ich, sind wir wirklich so anders als das Volk Israel? Ich meine, klar, heutzutage werden wir wahrscheinlich keinen sehen, der sich niederwirft vor irgendeiner Statue aus Holz und Stein. Aber waren die Statuen damals nicht eigentlich auch nicht mehr als nur ein Symbol für den eigentlichen Götzen, der im Herzen der Menschen war? Sie beteten zu Baal und den Ascheren. Das waren Fruchtbarkeitsgötter und sie hofften sich dadurch, bessere Ernten zu haben, mehr Wohlstand wahrscheinlich zu haben. Und was in ihrem Herzen war, der eigentliche Götze, den sie damit anbeteten, war nicht nur Baal, sondern es war der Wohlstand, der Reichtum, den sie sich durch diese Gebete erhofften. Und wir merken, Götzen sind nicht einfach nur Statuen, die irgendwo stehen und vor denen wir uns niederwerfen, sondern Götzen sind die Begierden, das Begehren unseres Herzens von anderen Dingen. Und alles, wirklich alles, was in unserer Prioritätenliste über Gott gestellt wird, wird für uns zu einem Götzen. Kein Mensch, wirklich. Kein Mensch kann behaupten, dass er keinen Gott in seinem Leben hat, dass er keinem Gott dient und keinen Gott anbetet. Egal ob Hinduist, Buddhist, Christ, Muslim oder auch Atheist, jeder Mensch hat eine Sache in seinem Leben, für die er lebt, für die er sein Leben hingibt. Und die, dass er quasi in seinem Innern anbetet. Und jeder Mensch ist immer ein anbetender Diener. Ja, heutzutage werden wir wahrscheinlich keinen sehen, der sich vor eine Statue der Göttin Aphrodite niederwirft. Aber wir sehen trotzdem, wie viele Frauen und Männer besessen sind von einem Schönheitsideal und so viel Zeit und Geld dafür opfern, um dieses Schönheitsideal zu erreichen. Es geht sogar so weit, dass viele unter Depressionen und Essstörungen leiden. Keiner würde sich heutzutage von einer Statue von Asklepios, dem Gott der Gesundheit, niederwerfen. Aber jetzt, gerade in der Corona-Zeit, sehen wir, wie Menschen alles in ihrem Leben der Gesundheit, der körperlichen Gesundheit unterordnen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir jetzt gar keine Regeln machen sollen, dass wir nicht vorsichtig sein sollen. Nein, aber sowohl soziale Kontakte als auch die psychische Gesundheit, als auch viele andere Dinge werden so krass von manchen Menschen der Gesundheit untergeordnet und die Gesundheit wird so wichtig. So oft hört man heutzutage nicht Hauptsache es geht mir gut, Hauptsache man hat Freunde, sondern Hauptsache gesund. Und so dienen Menschen unbewusst dem Götzen der Gesundheit. Und niemand würde sich heute vor einer Artemis-Figur niederwerfen oder würde ihr ein Opfer bringen, aber Menschen opfern Familie, Freunde, Zeit und auch manchmal auch die Gesundheit, um Karriere zu machen, um reich zu werden und erfolgreich zu sein. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir benutzen die gleichen Worte, um einerseits unsere Taten zu beschreiben, was wir tun, und das zu beschreiben, was frühere Völker getan haben. Wir sprechen von Opfern. Opfern ist nichts anderes als einem Gott dienen, einem Gott sein Leben geben. Und die Frage ist nicht, ob du einem Gott dienst, sondern die Frage der Bibel ist immer, welchem Gott dienst du? Und ich muss ganz ehrlich sein, ist es sehr schwer, das überhaupt herauszufinden. Denn ein Problem ist, dass die Götzen nicht unbedingt so einfach außen stehen und wir die sehen können, sondern dass sie tief in unserem Herzen verankert sind, die wir vielleicht schon seit Kindheit auf gelernt haben. Und so müssen wir auch als Christen sagen, so, hey, wir müssen auch haben zu kämpfen und müssen lernen, wo Götzen in unserem Herzen verborgen sind und wie wir sie aufräumen können. Wir können uns auch nicht davon freisprechen. Luther sagte einmal, jede Sünde, jedes Fehlverhalten geht eigentlich immer darauf zurück, dass wir Götzendienst betreiben, dass wir einem anderen Götzen dienen. Egal welches Gebot wir brechen damit immer auch das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Beispielsweise, wenn wir lügen, warum lügen wir? Lügen wir, weil einfach so, weil es uns gerade einfällt? Nein, wenn wir lügen aus Boshaftigkeit, dann geht es uns darum, uns selber vor den Konsequenzen zu schützen. Früher war das so, meine Mutter hat mich oft gefragt, als ich noch kleiner war, ob ich die Zähne geputzt habe. Warum habe ich gelogen? Ich hatte Angst vor Ärger. Ich habe immer gesagt, ja klar habe ich die Zähne geputzt. Wenn meine Mutter dann hingegangen ist und die Zahnbürste gefühlt hat und die trocken war, dann hat es noch mehr Ärger gegeben, weil ich gelogen habe. Aber trotzdem, man lügt, weil man sich selber schützen will. Und man macht sich selber quasi zum Gott, weil man nicht nach den Maßstäben Gottes lebt. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir schwarz arbeiten oder andere schwarz arbeiten lassen, dann geht es uns darum, Geld zu sparen. Wir klauen dem Staat das Geld, was eigentlich dem Staat zusteht, auch ganz klar biblisch belegt kann man das machen, Das kann man ganz einfach biblisch belegen. Und wir dienen damit nicht anders, niemand anders als dem Gott des Reichtums. Und wenn ihr jetzt denkt, Götzen sind nur da zu finden, wo wir wirklich moralisch falsch handeln, dann irrt ihr ganz gewaltig. Kennt ihr den Satz, du kannst doch sowas nicht machen? Was werden denn die anderen denken? Habt ihr den schon mal gehört? Kommt ihr euch bekannt vor? Die Bibel nennt sowas Menschenfurcht. Wir messen anderen Menschen mehr oder wir gewichten sie höher, ihre Meinung ist uns wichtiger als die Meinung Gottes. Und wir machen unseren Wert daran fest, was andere Menschen über uns denken. Und damit erheben wir unsere Mitmenschen zu unseren Götzen. Oder wir können sogar, und das ist das Allerkrasseste, wir können moralisch gute Dinge tun. Wir können in der Suppenküche helfen. Ich kann viel spenden, ich kann hier im Gottesdienst predigen, ich kann Jugend-Jungscher-Arbeit machen, ich kann im Gemeinderat sein, aber ich kann das alles machen und dabei Götzen dienen. Denn wenn es mir nicht darum geht, Gott zu dienen damit, und wenn mir nicht wichtig ist, was ihm ist, sondern vielleicht mache ich das alles nur, damit ihr alle denkt, wow. Der Typ da vorne, der ist aber echt gut. Das ist so ein toller Mensch. Er ist so moralisch gut. Er ist ein guter Christ. Und wenn ich das dafür machen würde, damit ihr mir so ein Feedback gibt, dann geht es mir um eure Anerkennung. Und mein Götze wäre der Götze der Anerkennung. Und so merken wir, dass selbst wenn wir menschlich gesehen sogar gute Dinge tun, dann tun wir sie, wenn wir wahrhaft darüber reflektieren, damit wir uns selber gut fühlen oder damit andere von uns gut denken. Und das zeigt uns, dass alles, wirklich alles in unserem Leben für uns zu einem Götzen werden kann. Reichtum, der Ehepartner, die Familie, Anerkennung, Macht, Erfolg, Liebe, sexuelle Befriedigung, materielle Dinge wie das Auto, Essen, oder auch Ideologien, an die wir glauben. All das können Götzen in unserem Leben werden. Du und ich, wir sind genauso wie das Volk Israel in Gottes Augen. Und ich wiederhole nochmal, die Frage ist nicht, ob du einem Götzen dienst oder einem Gott, sondern die Frage ist, welchem Gott du dienst. Und okay, jetzt ist halt auch die Frage, wie können wir das jetzt identifizieren? Wie können wir rausfinden, welche Götzen wir vielleicht in unserem Herzen versteckt haben? Wie können wir das aufdecken? Wir haben drei Indikatoren, die darauf hinweisen, was in unserem Leben als Götze fungiert. Liebe, Vertrauen und Gehorsam. Als erstes zur Liebe. Was in deinem Leben hat einen besonderen Platz für dich? Was sind so Dinge, wo du, wenn der Tag so verläuft, du immer wieder daran denkst? Und wovon hast du Tagträume? Was liebst du? Wenn du mal darauf achtest im Laufe des Tages, dann hast du schon so Indikatoren, was dir möglicherweise sehr wichtig ist und was vielleicht ein Götze in deinem Leben ist. Das zweite war das Vertrauen. Worauf setzt du dein Vertrauen? Wovor hast du Angst, wenn du es verlierst, dass es ganz, ganz schlimm wäre? Was ist so ein richtiger Albtraum für dich? Das zeigt, worauf du dein Vertrauen legst. Und das dritte war der Gehorsam. Da ist die Frage, was beherrscht dich? Das können wir vor allem daran sehen, wenn wir darüber nachdenken, wo wir die Kontrolle über unsere Gefühle verlieren. Was macht dich besonders wütend, mutlos oder ängstlich? Um den Punkt Gehorsam oder das, was dich beherrscht, noch ein bisschen besser zu erklären, lass mich kurz eine kleine Anekdote darüber erzählen. Ein amerikanischer Pastor hatte sich von seiner Jugend auf immer ein schickes Cabriolet gewünscht. So, ich weiß nicht, ob ihr schon mal selber in einem gefahren seid, aber viele Cabrios sind meistens sogar nur Zweisitzer. Und selbst wenn, haben die hinten nur ganz, ganz wenig Platz. Und dann war es so, irgendwann hatte er das Geld zusammengespart, er konnte sich sein Traumauto leisten und hatte dann dieses schöne Auto stehen, zu Hause in der Garage. Und dann war es so, das eigentliche Familienauto war kaputt, die hatten nur noch das Cabrio. Aber das Problem war, die wollten mit der Familie, mit der ganzen Familie einen Ausflug machen. So, ja okay, was macht er? Er hat die Idee, ich gehe einfach zu meinem Nachbarn, ich frage ihn mal, ob er mir sein Auto ausleihen kann. Er geht zum Nachbarn und der Nachbar, ja klar, auf jeden Fall kannst du mein Auto nehmen. Das Einzige ist, meine Tochter braucht heute Nachmittag noch ein Auto. Könnte ich einfach den Schlüssel von deinem Cabrio haben? Dann kannst du einfach mein Auto nehmen. Und der junge Pastor denkt sich nur, die hat doch gerade erst den Führerschein gemacht. Mein armes Cabrio. Und plötzlich erwischt er sich dabei, wie er richtig Angst bekommt um dieses Cabrio. Und das zeigt so, irgendwie liebt er das Cabrio vielleicht doch mehr, als er es eigentlich gedacht hatte. Und so können auch Gefühle bei uns selbst zeigen, was möglicherweise ein Götze in unserem Leben ist. Aber zum Glück lässt Gott uns mit unseren Götzen nicht allein. Und wir lesen weiter, erstmal bei Othniel, da steht, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathims, des Königs von Mesopotamien, und die Söhne Israel dienten dem Kushan-Rishathaim 8 Jahre. Und bei Ehud lesen wir fast das Gleiche, nur mit einem anderen König. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und die Söhne Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Gott lässt Israel nicht einfach ihren Götzendienst machen, sondern er wird aktiv. Und wenn man diese Zeilen liest, dann klingt das so, als würde Gott seine Gefühle nicht unter Kontrolle haben. Da steht was von Zorn und wenn wir Zorn hören, dann denken wir immer so, oh, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Und er lässt die Feinde Israels stark werden und sie unterdrücken Israel. Man denkt sich so, will man so einen Gott wirklich haben? Dafür habe ich eine kleine Illustration mitgebracht. Genau. Ich habe hier zwei Schwämme mitgebracht. Die sehen so gleich aus. Die tun wir jetzt einfach mal ins Wasser, bis sie sich vollsaugen. So. Was passiert, wenn ich den Schwamm drücke? Kommt Wasser raus. So. Jetzt nehme ich mal den anderen Schwamm. Machen wir genau das Gleiche. Seht ihr den Unterschied? Kann man leider nicht so gut sehen. Da entsteht Schaum. So, beim einen Schwamm haben wir Schaum, beim anderen nicht. Warum hat der Schwamm geschäumt und warum der nicht? Genau, die Seife. Was meine ich damit? Warum zeige ich euch dieses Beispiel? Der Schwamm, der hier, der schäumt nicht, weil ich ihn drücke. Klar, er fährt auch Druck. Beide erfahren den gleichen Druck. Aber der Druck, der auf die Schwämme ausgeübt wird, zeigt nur, was schon längst in diesem Schwamm drin ist. Bei dem einen zeigt, dass da halt eben nichts drin ist. Bei dem anderen hat der Druck gezeigt, dass hier Seife drin war. So, was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun? Und mit dem Beispiel, was hat das mit Gott zu tun? Gott übt genauso Druck aus auf das Volk Israel. Und Der Druck ist erstmal weder negativ noch positiv. Auch wir erfahren in unserem Leben immer wieder Druck. Aber der Druck offenbart uns, was in unserem Herzen ist. Und da Gott nutzt Druck, um uns zu zeigen, was wir verändern könnten. Gott übt Druck auf Israel aus, nicht um sie zu strafen, weil er irgendwie seine Gefühle nicht im Griff hätte. Nein, überhaupt nicht. Sondern er übt Druck auf, um sie zu erziehen und ihnen ihre Fehler vor Augen zu führen und sie wieder auf den richtigen Weg zu führen. Dazu ein kleiner Exkurs. Es ist ganz wichtig zu verstehen, nicht jeder Druck soll uns zeigen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Das heißt nicht, wenn du irgendwas Schlimmes in deinem Leben erfährst, dann muss das darauf zurückzuführen sein, dass du irgendwas falsch in deinem Leben läuft. So funktioniert Gott nicht, so funktioniert die Bibel nicht. Aber der Druck, unter Druck, werden wir irgendwie darauf reagieren und unsere Reaktion zeigt, worauf wir bauen und was uns wirklich wichtig ist. Und Druck und Leid, sie sind nicht Strafe Gottes, sondern sie sind Gnade Gottes. Denn stellt euch mal vor, jemand kriegt einen Herzinfarkt auf der Straße, er fällt zu Boden und dann kommt ein Mensch hin und merkt so, okay, sein Herz schlägt nicht und bleibt einfach nur stehen. Die andere Möglichkeit wäre Wiederbelebung. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe im Krankenhaus ein Jahr lang gearbeitet, da habe ich auch Wiederbelebung gehört, ja, auch gehört, gesehen und gehört, denn das knackt ziemlich laut, weil dabei oft Rippen gebrochen werden bei der Herzmassage. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und natürlich, wenn er nachher, der Patient, wenn er das überlebt und gerettet wird, dann wird er erstmal ordentliche Schmerzen davon haben. Und der Druck, der auf sein Herz aufgeübt wurde, das wird erstmal nicht angenehm sein. Aber wie schlimm wäre es, ihn einfach liegen zu lassen und zu sagen, ja, ich will ihm nicht seine Rippen brechen. Dann würde er sterben. Und genau das Gleiche macht Gott mit Israel. Er will sie wiederbeleben, indem er Druck auf sie ausübt. Und das Interessante ist, was macht Israel? Wie reagieren sie? Und die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Bei Ehud genau das Gleiche. Das heißt, Gott übt Druck aus und Israel wendet sich zu Gott. Und in ihrem Leid erinnern sie sich an Gott und denken so, da gab es doch mal einen Gott, der hat uns in das Land geführt. Er hat uns Macht und Kraft gegeben, gegen die fremden Völker zu gewinnen. Vielleicht sollten wir zu ihm rufen. Das Problem ist, im ersten Augenblick scheint das gut, was Israel macht. Und man denkt sich so, ja, Israel ist jetzt auf dem richtigen Weg. Aber auf lange Sicht merken wir, irgendwie klappt das nicht. Sowohl nach Othniel als auch nach Ehud und Shamgar verändert sich das Verhalten von Israel nicht. Und wir lesen da immer wieder, und Israel tat weiter, was böse war in den Augen des Herrn, und dann passierte wieder das. Und immer wieder dieser Kreislauf, immer schlimmer und schlimmer. Und die Frage ist, ist das wirklich echte Buße? Ist das wirklich eine echte Entschuldigung, die Israel davor bringt? Und ich würde persönlich sagen, nein. Echte Buße führt zur Veränderung, aber Israel verändert sich nicht. Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass Israel zwar Gott um Hilfe anfleht, aber nicht, weil sie falsch gehandelt haben, sondern weil sie keine Lust mehr auf die Konsequenzen haben. Sie bereuen nicht das Leid. Israel weinte nicht, weinte wegen der ausländischen Unterdrückung, aber nicht wegen einer inneren Erneuerung. Stellt euch einen Alkoholiker vor, der Tag für Tag in die Bar geht und sich einen hinter die Binde kippt. Und dann jeden Abend kommt er nach Hause stockbesoffen und seine Frau, sie kann einfach nicht mehr. Sie warnt ihn immer wieder und sagt, wenn du das weitermachst, dann werde ich dich verlassen. Aber er macht jeden Abend weiter und weiter und weiter. Und eines Abends kommt er nach Hause und seine Frau ist weg. Er fängt furchtbar an zu weinen und ruft sofort seine Frau an, entschuldigt sich bei ihr. Aber das nur, weil er Angst hat, alleine zu sein, weil er sie nicht verlieren will. Aber sein Verhalten tut ihm persönlich nicht leid. Seine Frau gibt ihm eine zweite Chance und kommt wieder zurück. Was denkt ihr? Wird das lange halten, seine Verhaltensänderung? In den meisten Fällen wird es vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre halten. Aber dann wird er wieder in diese Falle reinfallen, wenn er nicht merkt, dass sein Verhalten problematisch ist. Und wie schnell können auch wir diesem Irrglauben erliegen, dass wir wirklich tiefe und echte Buße getan haben? Wir entschuldigen uns bei Gott, weil wir die Konsequenzen unseres Verhaltens fürchten, weil wir das Leid fürchten oder weil wir uns vielleicht Verbesserung einfach nur für unser Leben wünschen, aber nicht, weil es uns wirklich leid tut. Vier Dinge, die Buße auszeichnet. Es ist erstens Erkenntnis. Wir müssen erstmal überhaupt verstehen, was haben wir falsch gemacht. Dann Trauer und Scham. Wenn wir keine Trauer, keine Scham über das empfinden, was wir mal getan haben, dann werden wir keine echte Buße erleben. Ich finde es schlimm, wenn Menschen, die Christen geworden sind, sich mit dem Leben, das sie vorher geführt haben, brüsten und sagen, Mann, oh, ich habe so schlechte Sachen gemacht und noch stolz erzählen, was sie getan haben. Ich war genauso. Ich habe in meiner Schulzeit habe ich sehr oft geschummelt bei den Klausuren. Und ich habe so lange damit angegeben, dass mich nie ein Lehrer erwischt hat. Und es hat lange, lange gedauert, bis Gott mal seinen Finger darauf gelegt hat und gezeigt hat, Fabi, warum erzählst du noch so stolz davon? Und erst danach habe ich wirklich verstanden, wie schlimm das war, was ich getan habe, wie unfair und wie falsch gegenüber meinen Mitmenschen, die mit mir in der Klasse saßen, und wie falsch und unfair Gott gegenüber. Und so brauchen wir diese Trauer und Scham, um wirklich Abstand von der Sünde nehmen zu können. Drittens brauchen wir Hass gegen die Sünde. Wir müssen die Sünde, das Problem ist, dass oft ein kleiner Teil von uns die Sünde noch liebt. Und deswegen tun wir das auch. Aber wir müssen lernen und dafür beten, dass Gott uns Hass gegen die Sünde schenkt, weil Gott gebraucht oder die Bibel gebraucht solche Redewendungen wie tötet die Glieder, die auf der Erde sind, oder tötet die Sünde, könnte man sagen. Es sind krasse Ausdrücke, die sie verwendet. Und schließlich und letztens brauchen wir die Abkehr, die Umkehr weg von der Sünde. Und ich möchte euch ermutigen, zuallererst, vielleicht hört ihr diese Dinge und fragt euch jetzt, habe ich überhaupt jemals wirklich Buße getan? Dann möchte ich euch ermutigen, zweifelt nicht daran. Wenn ihr sagt, ich habe Gott mein Leben abgegeben, ich will Gott folgen, dann zweifelt nicht an der Buße, die ihr früher getan habt. Aber ich möchte euch ermutigen, in Zukunft zu reflektieren, wie ihr Buße tut. Wenn euch etwas leid tut und ihr im Gebet das vor Gott bringt, dann überlegt, tut es mir wirklich leid? Empfinde ich Trauer und Scham? Will ich wirklich lernen, diese Sünde zu hassen? Oder gibt es noch etwas in mir, das die Sünde liebt? Und lasst uns gemeinsam die Sünde in unserem Leben töten. Gut, Israel schreit zu Gott. Und was macht Gott? Gott schickt einen Retter. Und der erste Retter, von dem wir lesen, heißt Othniel. Und wir erfahren nicht viel über Othniel, eigentlich nur, dass er der Neffe von Kaleb war. Und das war's auch. Und das macht ihn auch so besonders. Deswegen bewundere ich ihn so sehr, weil wir lesen, in drei Versen lesen wir über Othniel und in diesen drei Versen steht, dass der Herr ihn dazu befähigte, das Volk Israel zu befreien. Da stand nicht, und Othniel machte, sondern der Herr gab Othniel die Kraft. Der Herr befähigte Othniel. Und so war Othniel eigentlich nur das Werkzeug Gottes, mit dem Gott Israel befreite. Und so wird auch Othniel zum Vorbild für jeden Richter. Wir lesen in Kapitel 2, gibt es so quasi wie so eine Vorlage, was alles in Richter passiert. Lest euch das mal durch und dann liest danach mal die Geschichte Othniels. Und ihr werdet merken, Othniel, diese Geschichte ist eigentlich nicht mehr, als wenn man die Vorlage genommen hätte. Man macht die hier unten nochmal und schreibt dann nur Namen dazwischen. Othniel erfüllt die Vorlage Gottes und das macht ihn so besonders. Und nach Othniel, Israel tut wieder was Böses, kommt Ehud. Und Ehud, auch er ist ähnlich. Wir erfahren nicht viel über ihn und seine Biografie, wo er herkommt. Auch wenn diese Geschichte ja ziemlich makaber ist, so beschreibt sie auf ironische Art und Weise, wie Gott ihn dazu befähigte, sein Volk zu retten. Und ich finde so, ich habe immer gelacht, wenn ich diese Geschichte gelesen habe. Da steht so, und der Eglon, der König der Moabiter, war dick. Jetzt in deiner Übersetzung, in anderen Übersetzungen steht, er war sehr fett. Und wir denken, okay, die Bibel versucht ihn direkt zu beleidigen. Stimmt aber nicht. Wir müssen das in der Kultur damals sehen. Fett zu sein oder dick zu sein bedeutete wohlhabend zu sein. Und die Bibel zeigt, okay, das ist ein mächtiger, ein starker König und nicht einfach irgendwer. Und ja, dann kommt Ehud und Ehud kommt rein zu ihm und wir haben das gerade gelesen und ist alleine mit ihm und sticht sein Dolch in seinen Bauch. Und auf ironische Art und Weise zeigt das, dass die Fettheit, der Wohlstand und die Macht Eglons ihm nichts gebracht haben, denn ein kleiner Dolch führte dazu, dass er zu Fall kam. Und das ist so interessant, er kam zu Fall quasi auf seiner Toilette, weil seine Diener warteten und dachten so, okay, der ist jetzt gerade auf Toilette, wahrscheinlich hat er deswegen abgeschlossen und warten, warten. Und dann gehen sie irgendwann rein und merken so, wow, der ist ja tot. Der König, vor dem zu dessen Füßen sie sich immer niedergeworfen haben, lag jetzt tot zu ihren Füßen. Und Ehud konnte entkommen. Und auch da sehen wir immer wieder, auch wenn da steht, nicht steht, Gott tat das und das, dass Gott das führte und Gott ihn beschützte. Und es ist spannend, Ehud geht dann nach Israel und ruft die Israeliten zum Kampf auf und sagt, der Herr hat euch die Moabiter in die Hand gegeben. Er sagt nicht, der Herr hat mich gebraucht um euch oder ich habe ihn getötet, jetzt können wir, sondern der Herr hat euch die Moabiter in die Hand gegeben und er zieht mit ihnen als Teil von ihnen in den Kampf, um Israel zu befreien. Und da lesen wir auch von mächtigen und fetten wieder Moabitern, dass die Soldaten mächtig und fett waren. Also auch wieder starkes, mächtiges Heer. Und Gott gibt den Sieg darüber. Und es ist so spannend, Othniel und Ehud sind die einzigen Richter, die im Buch der Richter den Titel bekommen, Erretter. Und weil da steht bei ihnen, wenn sie vorgestellt werden, steht, und Gott ließ einen Retter oder Erretter aufstehen. Sie sind die einzigen beiden, die diesen Titel tragen dürfen. Und auch über Shamgar, ähnliche Situation. Es gibt nur zwei Verse in der Bibel, die über ihn sprechen. Wir erfahren nichts über ihn, aber wir merken einfach, er wird mit einer besonderen Kraft ausgestattet und Gott gibt ihm den Sieg. Wisst ihr, wir sind in der gleichen Situation wie Israel, das haben wir vorhin festgestellt. Auch wir müssen gerettet werden. nicht vor einem ausländischen Volk, vor ausländischen Unterdrückern, sondern von uns selbst. Die Sünde, sie klebt an uns und sie bringt uns langsam, nach und nach, immer mehr gen Abgrund. Doch weder wir selbst noch irgendein anderer Mensch können uns von diesem Abgrund befreien. Und deswegen schickte Gott einen Retter. Gott kam selbst. In Jesus wurde Gott Mensch. Othniel, Ehud und Shamgar, sie sind nur Vorbilder, sie sind nur ein Schatten auf das, was nachher kam in Jesus Christus. Sie waren nur Werkzeuge Gottes. Jesus ist selber Gott und brachte uns nicht als Werkzeug, sondern in sich selbst Freiheit und Vergebung. Er rettete uns aus der Sklaverei, der Unterdrückung, der Sünde. Das ist die Hoffnung, an die wir Christen glauben. Das ist das, was wir hoffen dürfen, dass wir eben nicht mehr Gefangene sind unter der Sünde, dass wir nicht mehr Götzen dienen müssen, sondern dass wir dem einzig wahren Gott, Jahwe, zu dem einzig wahren Gott Jesus Christus dienen dürfen. Denn in ihm haben wir die Errettung durch sein Blut und die Vergebung unserer Schuld. Das schreibt Paulus in Epheser. Ihm allein sollten wir als Menschen dienen. Und so möchte ich dich einladen, wenn du noch nicht diesem Gott dienst, wenn du noch unter der Sklaverei anderer Götzen leidest, dann möchte ich dich einladen, es gibt nichts Besseres, als dem wahren Gott zu dienen. Wir sehen das an Israel. Als sie sich von ihm abwandten, ging es ihnen schlecht. Aber wenn wir uns zu ihm wenden, dann werden wir Segen erleben. Und dann gibt es kein besseres Leben als mit ihm. Was können wir also jetzt zum Abschluss nochmal aus dem Buch der Richter mitnehmen? Erstens haben wir gelernt, jeder ist ein anbetender Diener. Zweitens, Gott lässt uns nicht einfach im Stich, sondern er arbeitet an uns, er arbeitet mit uns. Und so kann Leid manchmal auch zeigen, was unsere Götzen sind. Und er erzieht uns. Drittens, lasst uns unsere Buße überprüfen und echte Buße tun. Und viertens, wir sind alles nur Werkzeuge Gottes. Aber Gott kam, um uns zu retten. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Amen.